Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Hallo liebe Nachtschwärmer und hallo lieber Thomas. Heute habe ich was ganz Besonderes vorbereitet. Es geht nämlich um das Thema Liebeszauber. Und ich finde, bei diesem Thema darf eine starke weibliche Stimme nicht fehlen. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich dir, lieber Tommy, und euch da draußen unseren heutigen Gast vorstellen darf. Das ist nämlich die Leonie Rachel vom bekannten österreichischen Podcast Couchgeflüster. Hallo Leonie.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Auch wenn ich gespannt bin, welchen Liebeszauber wir da heute zu hören bekommen. Vielleicht kann man den ja noch nutzen.
Ja, ich habe natürlich wie immer eine kleine Anleitung mitgebracht. Aber sonst alles gut bei dir?
Bei mir geht's alles gut. Ich freue mich sehr.
Hast du schon Erfahrungen mit Liebeszauber gehabt?
Lustigerweise war ich als sehr junger Teenager, also mit 13, 12, into Hexenstuff. Ich glaube, aufgrund der Serie von Charmed ein bisschen geprägt und habe deswegen so Hexenbücher gehabt, wo Liebeszauber drinnen standen. Aber ja, ausprobiert habe ich sie leider nicht.
Ja, ist auch besser so. Das wirst du dann am Ende unseres Podcasts sehen.
Oh je.
Oder hören, besser gesagt.
Okay, ich bin gespannt.
Und für euch da draußen, wenn ihr so Hintergrundgeräusche hört, wir haben auch noch einen anderen besonderen Gast, der Leonie, ihr Hund, der Waldi, ist nämlich heute da.
Ja, und dadurch, dass wir in einem anderen Studio sind, kennt er sich hier noch nicht so gut aus und ist ein bisschen quirliger als sonst.
Aber jetzt mal, lieber Tommy, hallo, hallo, wie geht's dir?
Wunderschönen guten Morgen. Mir fehlt, also erstens einmal guten Morgen ihr zwei, Leonie, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Danke.
Waldi, schön, dass du auch da bist. Zwei Dinge, die mich sofort enttäuschen. Erstens, ich kann mein unangenehmes bis peinliches ASMR-Gestöhne nicht machen, weil wir uns ein Mikrofon teilen. Mhm. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mich nicht gefragt hast, ob ich auch Erfahrung mit Liebeszauber habe.
Das wäre jetzt gekommen. Ich muss jetzt erst fragen, wie es dir geht. Also ganz offiziell, Tommy, hast du Erfahrung mit Liebeszauber?
Nein.
Wow, also alles andere hätte mich jetzt auch, eben, du bist ja auch bei uns dieser Ration. Es wäre ja komisch, wenn du sagst, ja voll, das mache ich so jeden Monat mal. Ich habe euch beiden und euch draußen, liebe Nachtschwärmer, eine sehr spannende Geschichte beziehungsweise einen Zeugenbericht mitgebracht, bei dem es um einen Liebeszauber natürlich geht, der, naja, sagen wir, eher negative Auswirkungen hat. Die lese ich euch jetzt dann gleich mal vor. Und ja, währenddessen, Thomas, du trinkst schon ein eisgekühltes Getränk.
Du wolltest jetzt nicht Cola sagen, gell? Ich genau gemerkt.
Ja, true that. Ich wollte jetzt keine Marken nennen, aber schön, dass du das dann übernimmst. Ja, und danach besprechen wir kurz meine Rechercheergebnisse, also sprechen auch über den Zeugenbericht. Und was sehr interessant ist, was ich gefunden habe, auch in Bezug auf Österreich gibt es da wirklich sehr viele interessante Schmankerln, sage ich jetzt einmal. Aber vorher kommt hier jetzt mal unsere Triggerwarnung. Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, wir sind zurück. Wie oft gibt es bei euch Triggerwarnung in Couchgeflüster, Leonie?
Gar keine. Wir gehen auf Eigenverantwortung.
Ja, fair enough.
Ich glaube, es ist auch was anderes. Bei uns ist ja der Name Programm. Wir reden ja nur über Liebe, Sex und Dating. Und ich glaube, wenn einem das Thema nicht gut tut zu dem Zeitpunkt, sollte man generell den Podcast nicht hören. Ich finde, das ist irgendwie, bei uns kommt ja auch niemand um. Also hoffentlich.
Bei uns? Tommy?
Ja, bei uns ist das eigentlich eher die Regel.
Ja.
So verschieden sind die Podcasts. Na dann legen wir los. Macht es euch gemütlich, liebe Nachtschwärmer. Und wir wünschen wie immer schönes Gruseln. Emilys Liebeszauber. Bevor ich euch Emilys Geschichte erzähle, hier ein kleines Vorwort von ihr selbst. Liebeszauber sind meiner Meinung nach die schlimmste Art von Magie und bewirken nicht das, was du vielleicht denkst. Es geht nicht darum, jemanden dazu zu zwingen, dich zu lieben und ihm seinen freien Willen zu nehmen. Nein, es schafft eine parasitäre Verbindung zwischen zwei Seelen, durch die eine Person der anderen Energie entzieht. Es ist ein schreckliches Gefühl, Opfer eines solchen Zaubers zu sein. Du fühlst dich körperlich so erschöpft, weil deine Energie nicht länger deine eigene ist. Du wachst müde auf, bist ständig unkonzentriert, unfähig, kleinste Aufgaben zu erledigen. Und du verbringst übermäßig viel Zeit damit, von der Person, in die du vermeintlich verliebt bist, zu träumen, zu fantasieren und sich ständig zu sagen, hör auf an sie zu denken. Aber man kann nicht aufhören. Ein Liebeszauber ist wie ein Fleischhaken, den eine Person in dein Herz und deinen Kopf eingegraben hat und von dem sie sich selbstsüchtig ernährt. Sogar dann, wenn es der Person selbst nicht bewusst ist. Wie alles begann. Es war ein kühler, klarer Oktoberabend im Jahr 1972, als Emily und ihre beste Freundin Lynn beschlossen, ihren Geburtstag wie jedes Jahr gemeinsam zu feiern.
Happy Birthday!
Happy Birthday to you too!
Doch dieses Jahr war besonders, denn sie wurden beide 18 Jahre alt. Für diesen einzigartigen Anlass beschlossen sie, eine Barhopping-Tour durch die ganze Stadt zu machen. Ihre Reise durch die Nacht führte sie von einer Bar zur nächsten, jede ein bisschen dunkler als die vorherige. Schließlich, als sie sich ihrem letzten Stopp näherten, fanden sie sich vor einem kleinen, unscheinbaren Lokal wieder, das in einer abgelegenen Gasse lag. Der Eingang war schwach beleuchtet und am Neonschild, das leicht flackerte, stand der Name The Raven's Nest. Emily war noch nie zuvor hier gewesen, aber irgendetwas an diesem Ort zog sie an. Als sie die Bar betraten, umfing sie sofort eine Atmosphäre aus Rauch und gedämpften Gesprächen. Die Luft war schwer, von einem seltsamen, würzigen Duft, und die Gäste, die sich dort aufhielten, warfen ihnen neugierige Blicke zu. Doch inmitten dieses düsteren Ambientes erblickte Emily ihn. Michael. Er stand an der Bar, groß und blond, mit funkelnden blauen Augen, in denen ein Hauch von Schalk lag.
I'm a photographer.
Michael stellte sich als Fotograf vor. Er war 5 Jahre älter als Emily, gesellig, lebenslustig und spontan, mit einem großartigen Sinn für Humor. Er erzählte Emily von seinen Abenteuern beim Fallschirmspringen und den atemberaubenden Landschaftsfotos, die er im freien Fall geschossen hatte. Seine Erzählungen waren so lebendig, dass Emily sich sofort von seinem Geist und seiner Energie angezogen fühlte. Es gab keinen Zweifel. Die junge Emily hatte sich schlagartig verliebt. Von diesem Moment an verbrachten Emily und Michael jede freie Minute miteinander. Sie liefen mit ihren Freunden herum, gingen auf Partys und lebten das sorglose Leben junger Menschen. Sie machten sich keine Sorgen um die Zukunft und genossen jeden Moment. Wenn ein tolles Lied im Radio lief, fuhr Michael mit dem Auto bei Emilys Haus vorbei und tanzte auf der Straße. Und jedes Mal, wenn sie ins Kino gingen, ließ er Emily den Film aussuchen. Michael war klug und wortgewandt. Mit ihm wurde es nie langweilig. Emily liebte ihn einfach wahnsinnig. Später im Juni hatten Michael und sein kleiner Bruder beschlossen, einen Sommerausflug in die Berge zu unternehmen. Emily freute sich für sie beide und wünschte ihnen alles Gute.
Bye, Emily.
Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, Emily war schwanger. Während Michael und sein Bruder auf ihren Abenteuer in den Bergen waren, war die Kommunikation spärlich. Es gab keine Handys oder Smartphones, um kurz eine Nachricht zu senden oder ein Gespräch zu führen. Diese Tage waren für Emily schrecklich. Die Angst vor der bevorstehenden Enthüllung wuchs in ihr und sie spielte immer wieder verschiedene Szenarien in ihrem Kopf durch. Wie würde er reagieren? Als Michael schließlich zurückkam und Emily besuchte, sammelte sie all ihren Mut, um ihm die Neuigkeiten zu überbringen.
I have to tell you something.
Ihre Stimme brach immer wieder ab, als sie ihm von der Schwangerschaft erzählte. Die Spannung im Raum war greifbar. Doch anstatt der erhofften Erleichterung trat für Emily der schlimmste Fall ein. Michael wurde stumm. Keine einzige Reaktion kam von ihm. Nur ein leises, fast gehauchtes: Ich kann das nicht.
I can't do this.
Ohne ein weiteres Wort verließ er das Zimmer, ging zur Haustür hinaus und verschwand. Emily wartete 1-2 Tage, in der Hoffnung, dass Michael sich die Zeit nehmen würde, alles zu verarbeiten. Doch all ihre Anrufe und Nachrichten blieben unbeantwortet.
Please leave your message after the tone.
Hi, this is Emily. Call me back when you get this.
Michael war spurlos verschwunden. Die Tage danach waren die schlimmsten in Emilys Leben. Sie fühlte sich verlassen und war zutiefst verzweifelt. Eine Woche später klopfte es an der Tür. Es war der Postbote mit einem Brief von Michael. Darin teilte er Emily mit, dass er einen neuen Job angenommen, das Land verlassen habe und nicht zurückkommen würde. Emily war am Boden zerstört. Zum ersten Mal in ihrem Leben verstand sie, was es bedeutete, an einem gebrochenen Herzen zu leiden. Der Schmerz war unvorstellbar und sie wusste nicht, wie sie weitermachen sollte. In ihrer Verzweiflung vertraute sie sich schweren Herzens ihren Eltern an. Die Freude ihrer Eltern über die Nachricht war mehr als begrenzt. Aber sie standen ihr bei und wollten ihre Tochter unterstützen. Und trotz der widrigen Umstände entschied Emily, das Baby zu behalten. Ein paar Wochen später begann Emilys Körper sich langsam zu verändern. Sie verspürte Heißhungerattacken und hätte am liebsten den ganzen Tag nur Pommes gegessen. Eines Nachmittags, als sie auf der Couch saß und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, klingelte es an der Tür. Es war Lynn, ihre beste Freundin, die sichtlich aufgeregt wirkte.
Emily, du wirst es nicht glauben. Ich war in diesem kleinen Zauberladen in der Stadt und habe ein Buch gekauft. Es enthält eine Anleitung für einen Liebeszauber.
Brach es aus Lynn heraus, kaum dass Emily die Tür geöffnet hatte. Lynn wusste natürlich, wie schlecht es Emily ging. Michael war keine Sekunde aus ihren Gedanken verschwunden und sie hatte in keiner Weise Frieden mit seiner Abwesenheit geschlossen. Mit gemischten Gefühlen nahm Emily das Buch entgegen. Emily hatte viel Zeit und stürzte sich mit Eifer in das Studium des Zaubers. Es war der 7-Knoten-Liebeszauber. Und er versprach, die Liebe und Aufmerksamkeit des Geliebten zurückzubringen. Emily suchte ein T-Shirt von Michael, zerschnitt es und begann, wie in der Anleitung beschrieben,
einen festen, verschlungenen Knoten mit einem Stück Spagat, um das Stoffstück zu binden. 7 Tage lang wiederholte sie das Ritual. Jeden Tag knotete sie unter Tränen und in heftigen emotionalen Zuständen einen weiteren Knoten und wünschte sich Michaels Liebe und Aufmerksamkeit zurück. Während dieser Woche erlebte Emily eine Achterbahn der Gefühle. Noch nie in ihrem Leben hatte sie solche seelischen Schmerzen und Verzweiflung gespürt. Am 7. Tag, nachdem der letzte Knoten gebunden war, erwartete Emily sehnsüchtig ein Zeichen, eine Nachricht von Michael, irgendein Hinweis darauf, dass der Zauber gewirkt hatte. Doch nichts geschah. Die Stille, die folgte, war erdrückend. Kein Anruf, kein Brief, nichts. Der Zauber, in den Emily all ihre Hoffnung und Energie gesteckt hatte, schien wirkungslos zu sein. Es wurde wieder Oktober und Emilys 19. Geburtstag stand vor der Tür. Ihr Bauch war inzwischen deutlich gewölbt und sie verbrachte den Abend alleine auf der Couch, die Beine hochgelegt und den Fernseher eingeschaltet. Die Stunden verstrichen und der Raum wurde nur vom leisen Ticken der Uhr und dem Hintergrundgeräusch des Fernsehers gefüllt. Als das Bild zu weißen Rauschen überging, schlief Emily irgendwann ein. Mit einem unsanften Ruck wachte sie auf. Die Uhr zeigte genau 3 Uhr morgens. Emily fühlte sich, als wäre sie aus einem Albtraum gerissen worden. Ihre Augen suchten panisch den Raum ab. In der Ecke des Wohnzimmers, rechts hinter dem Fernseher, meinte sie, die Umrisse einer dunklen Gestalt zu erkennen. Sie kniff ihre müden Augen zusammen und versuchte klarer zu sehen. Plötzlich hörte sie eine dunkle, flüsternde Stimme.
Es ist vollbracht. Er ist zurück.
Panik ergriff sie. Emily schrie, griff nach der Tischlampe neben der Couch und schaltete sie hastig ein. Das warme Licht erfüllte den Raum, aber die Gestalt war verschwunden. Ihre Eltern stürmten die Treppe hinab, alarmiert von ihrem Schrei. »Du hast bestimmt nur schlecht geträumt, Spätzchen. Es ist alles gut«, versuchte ihre Mutter, sie zu beruhigen. Doch Emily wusste, dass sie nicht geträumt hatte. Etwas Unheimliches war geschehen. Und das Baby in ihrem Bauch strampelte heftig, als ob es die Aufregung spürte. Schlaflos und in Gedanken versunken, wartete Emily bis 10.30 Uhr, bevor sie im Haus von Michaels Mutter anrief. Die Sekunden des Freitons zogen sich quälend in die Länge, bis plötzlich eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung erklang. Es war Michaels Bruder. Doch Emily erkannte sofort, Michael war wirklich zurück. Der Hörer wechselte die Hände und Michael meldete sich.
Emily, is it really you?
Sie sprachen lange und obwohl Emily vor Freude und Erleichterung zitterte, bemerkte sie rückblickend eine subtile Veränderung in seiner Stimme. Er klang anders, irgendwie eigenartig. Doch sie schob das Gefühl beiseite, fühlte sich überwältigt von der Erleichterung und der Hoffnung, die seine Rückkehr mit sich brachte. Gleich nach dem Telefonat stieg Michael ins Auto und fuhr die 60 Kilometer zu Emilys Elternhaus. Als Emily die Tür öffnete, sah Michael aus wie ein Schatten seiner selbst, erschöpft und gezeichnet von einem inneren Kampf. Er entschuldigte sich, Tränen in den Augen, und erklärte, dass er nur an sie gedacht habe und sie nie wieder verlassen würde. Emily spürte, wie die Last der vergangenen Monate von ihr abfiel. Sie konnte es kaum glauben, aber sie war nicht mehr allein. Für Emily schien die Welt wieder in Ordnung zu sein. Nachdem Michael zurückgekehrt war, zogen sie zusammen und ihr wundervoller Sohn kam zur Welt. Der kleine Wirbelwind war voller Energie und Freude und sein Lächeln erinnerte Emily an Michael. Doch gerade durch ihren Sohn fielen Emily Veränderungen bei ihrem Partner auf. Michael, der einst so lebenslustig und abenteuerlich gewesen war, hatte sich verändert. Er war trübsinnig und kündigte bald seine Arbeit. Seine unerklärliche Niedergeschlagenheit versuchte er in Drogen und Alkohol zu ertränken. Zwar war er physisch bei Emily, aber emotional und geistig schien er in einem Chaos zu versinken. Bald wurde Michael eifersüchtig und misstrauisch gegenüber Emily. Er malte sich die wildesten Szenarien aus und wurde paranoid. Und obwohl er nie gewalttätig gegenüber Emily oder ihrem Sohn war, tat er Dinge, die für ihn untypisch waren. Seine übertriebene, fast wahnsinnige Verliebtheit nahm beunruhigende Züge an. In dieser eigenartigen Zeit bemerkte Emily zu ihrer Verwunderung, dass je mehr sich Michaels Zustand verschlechterte, desto besser schien es ihr zu ergehen. Ihre Karriere florierte, ihre emotionale Stabilität wuchs und sie trug keine negativen Emotionen in sich, fühlte sich voller Energie. Und obwohl es ihrem Partner immer schlechter ging, konnte Emily nicht anders, als sich ausgeglichen und lebendig zu fühlen. Doch die Situation wurde zusehends schlimmer. Michael wollte nichts mehr machen, außer bei Emily sein. Sie gingen gemeinsam zur psychologischen Beratung, doch es schien nichts zu helfen. Michael verlor immer öfter die Beherrschung, hatte sich nicht mehr im Griff und musste schließlich in eine Anstalt eingewiesen werden. Es mag schrecklich klingen, aber Emily fühlte sich erleichtert. Die Tage vergingen und auch die Ärzte im Sanatorium schienen ihm nicht helfen zu können. Ein paar Wochen später besuchte Emily Michael in der Anstalt. Der Anblick, der sie dort erwartete, erschütterte sie zutiefst. Michael war kaum wiederzuerkennen. Er verströmte einen unbeschreiblichen Geruch, der alles andere als normal war. Seine Knie waren geschwollen und breit und jede seiner Rippen zeichnete sich unter der Haut ab. Seine Augen hatten tiefe, dunkle Ringe, schienen in seinen Kopf eingesunken zu sein. Er wirkte energielos und gleichzeitig gehetzt. Emily konnte bei seinem Anblick kaum glauben, dass er noch am Leben war. Nach dem Besuch fuhr Emily aufgewühlt zu Michaels Mutter und berichtete ihr, dass es ihrem Sohn leider nicht besser ging. Michaels Mutter war mehr als besorgt. In ihrer Verzweiflung gab sie Emily eine Kiste mit alten Sachen mit. Darin befanden sich Michaels Kamera und einige seiner Landschaftsaufnahmen. Sie hoffte, dass die Erinnerung an seine alte Leidenschaft einen positiven Effekt auf ihn haben könnte. Zu Hause angekommen, machte sich Emily eine Tasse Tee und begann, die Kiste zu durchstöbern. Sie hielt Michaels alte Kamera in den Händen und erinnerte sich daran, wie begeistert und leidenschaftlich er früher fotografiert hatte. Dann nahm sie eine Mappe aus der Kiste und neben einigen Landschaftsbildern fiel ein handgeschriebener Zettel heraus. Emilys Hände fingen an zu zittern, als sie zu lesen begann. Es ist ein Albtraum. Seit kurzem fühle ich mich so erschöpft und unkonzentriert. Aber gleichzeitig ist es verrückt, dass ich, seit ich Emily zurückgelassen habe, mich ihr von Tag zu Tag verbundener fühle. Es ist, als ob ich buchstäblich ihre Stimmung und Verzweiflung aus der Ferne spüren kann. Es ist unheimlich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich sehe ihr Gesicht, wenn ich die Augen schließe. Bei meinem letzten Auftrag, als ich mir ein Zimmer mit einem Kollegen teilte, fragte dieser mich am nächsten Tag, wer Emily sei. Ich soll ihren Namen immer wieder im Schlaf gesagt haben. Ich muss zurück zu ihr. Ich kann so nicht weitermachen. Morgen werde ich mich auf dem Weg nach Hause machen. Es ist das Richtige. Und vielleicht geht es auch mir dann wieder besser. Emilys Augen weiteten sich. Sofort fiel ihr der Liebeszauber wieder ein und ein Gefühl der Schuld überrollte sie. Aufgeregt lief Emily auf den Dachboden und durchsuchte alle Umzugskartons. Sie betete, dass sie die kleine Holzschatulle, in der sie den siebenfachen Knoten aufbewahrt hatte, finden würde. Nach einiger Zeit fand sie die Schatulle schließlich, sowie das Zauberbuch, das sie von Lynn bekommen hatte. Ohne zu zögern, führte sie sofort einen Auflösungszauber durch. Sie verzauberte ein Messer durch Holzkohlenrauch aus ihrem Kamin, ging dreimal gegen den Uhrzeigersinn im Kreis und schnitt dann heftig durch jeden der sieben Knoten, während sie sagte: Ich löse den Zauber, ich löse jede Verbindung. Ich löse den Zauber, ich löse jede Verbindung. Ich löse den Zauber, ich löse jede Verbindung. Als der letzte Knoten durchtrennt wurde, fühlte es sich an, als wäre eine unsichtbare Nabelschnur getrennt worden. Eine, die sie vorher nicht bemerkt hatte. Tränen liefen ihr über die Wange und sie spürte, wie viele ihrer negativen Emotionen zurückkamen. Doch gleichzeitig fühlte sie sich wieder vollständig. Es war schmerzhaft, aber es war ihr Schmerz. Ihrer allein. Am nächsten Tag besuchte Emily Michael in der Psychiatrie und brachte ihm die Kiste und seine Kamera. Er sagte sofort, dass er sich heute besser fühle, auch wenn er noch nicht viel besser aussah. Danach schien die Behandlung tatsächlich anzuschlagen und Michael erholte sich. Langsam, aber stetig. Und mit der Zeit begann sich Emilys Leben zu normalisieren. Michael fand wieder Freude an der Fotografie und Emily sah, wie das Licht in seinen Augen zurückkehrte. Heute wohnen Michael und Emily getrennt. Ihr Verhältnis ist gut, aber distanziert. Natürlich sehen sie sich hin und wieder aufgrund ihres gemeinsamen Sohns. Doch bis heute gibt es Momente, in denen Michael Dinge über Emily zu wissen scheint. Dinge, die er nicht wissen kann. Vielleicht ist es auch weniger Wissen, als vielmehr ein Gefühl, das sich in seltsamen, schwer zu erklärenden Momenten zeigt. Emily hat ihm nie von dem Liebeszauber erzählt oder davon, dass sie seinen handgeschriebenen Zettel gefunden hat. Doch auch heute fragt sich Emily, ob alles nur Zufall war oder ob der Liebeszauber, den sie in ihrer Verzweiflung gewirkt und schließlich aufgehoben hatte, mehr Einfluss hatte, als sie sich eingestehen möchte. Auch wenn Michael damals davongelaufen ist und Fehler gemacht hatte, fühlte Emily sich noch lange schuldig für seinen damaligen, lebensbedrohlichen Zustand. Dieses Gefühl der Schuld und die unheimlichen Ereignisse haben Emily dazu bewogen, ihre Geschichte unter falschen Namen zu teilen, sodass ihre Erfahrung als Warnung für andere dienen kann, nicht leichtfertig einen Liebeszauber auszusprechen.
Ende.
Sehr schön. Ich mag das immer, wenn ein Gast da ist, dann ist es so ein Dreiklang. Gut, ihr Lieben, was sagt's zu der Geschichte?
Also ich muss sagen, um es in Couchgeflüster-Jargon zu sagen, für mich eine absolute Red Flag, der Typ. Also dass er seine hochschwangere Freundin sitzen lässt, also schwangere Freundin sitzen lässt. Aber es zeigt auch, dass sich ein Liebeszauber nicht auszahlt. Also würde ich nicht probieren.
Nein, ich glaube, Red Flag ist eh ganz gut getroffen. Ich finde, er hat es einfach massiv verdient. Also man hätte es auch nicht auflösen müssen. Schlussendlich für sie war alles gut. Naja, weil sie hat diesen Drogen-Junkie daheim gehabt. Sie hätte einfach Schluss machen können.
Ich glaube, ich hätte an ihrer Stelle den Zauber auch aufgelöst, to be honest. Weil ich finde es ja ganz schwierig dann, weil wenn der dann gefährlich wird, das ist ja das.
Ja, voll. Nein, die hat dann loswerden müssen.
Ja.
Es ist halt bitter, dass die praktisch die Auflösung des Zaubers wieder zu Tag Null zurückbringt. Er war wieder cool, oder? Und sie hat den Schmerz wieder gespürt. Also insofern war es schon irgendwie so. Aber ja, loswerden war, glaube ich, die Devise und das Wichtigste.
Ja, ist generell, glaube ich, etwas, wenn man sich nicht dem Thema Trennung sofort widmet, das holt einen ein.
Ja, ich glaube, ihr sprecht da schon ganz viele Punkte an, die ich, genau deswegen habe ich die Geschichte mitgenommen. Ich finde, er wirft viele ethische Fragen auch auf. Wer ist eben, ich meine, falls überhaupt jemand schuld unter Anführungszeichen ist, hat er das trotzdem verdient, obwohl er falsch gehandelt hat, alle diese Fragen. Und ja, wie der Tommy richtig sagt, es stimmt, ihr Schmerz ist dann zurückgekommen, aber sie schreibt dann auch, das gehört letztendlich zu mir. Also es war schon auch ein Teil ihrer Persönlichkeit, ist halt dieser Schmerz und auch, dass man sich damit auseinandersetzt, lässt dich ja auch wachsen trotz allem. Und das fehlt dir sonst. Also ja, ich glaube, das war ein riesiger Punkt. Und was ich halt ganz spannend fand, warum ich die auch ausgewählt habe, ich persönlich habe Liebeszauber noch nie so als parasitäre Verbindung gesehen, was aber, finde ich, total Sinn macht, oder?
Absolut. Also ich glaube nämlich, ich habe das damals in meinen Büchlein nicht so beschrieben bekommen, sondern eher so, ja, dann schwärmt dein Schwarm für dich und alles wird gut und alles ist in rosa getüncht. Aber dass das natürlich auch solche Ausmaße annehmen kann, ist irgendwie logisch auch. Weil wenn man dazu gezwungen wird, jemanden zu lieben, wird man ja wahrscheinlich eher, ja, wie soll ich sagen?
Ja, irre, oder?
Ja, also irre, es trifft es ganz gut,
voll.
Irre.
Ja, ja. Na eh, also dieses, in der Geschichte wird ja auch von Schizophrenie geschrieben, also ich glaube, das drückt es dann auch ganz gut aus, also wenn du irgendwie, also wenn der Zauber ist, so wie du gesagt hast, Leonie, wenn der Zauber irgendwie bewirkt, dass du gegen deinen Ursprungswillen irgendwas tun musst, ja, dann kannst du auch nur verrückt werden, schätze ich mal. Und ich gehe mal davon aus, das war dann auch diese Drogenabsturzgeschichte. Und was ich ganz kurz dazu sagen muss, falls die Geschichte überhaupt stimmt. Ich muss an meiner Rolle ganz kurz da drinnen treu bleiben.
Ah ja, das stimmt. Du bist ja immer der analytische Typ hier, habe ich schon gehört. Aber was zeigt uns diese Geschichte? Wir sollen nicht ghosten. Ich glaube, das ist das große Fazit. Hätte er sie nicht geghostet, sondern vielleicht ein bisschen ihr mehr Raum gegeben, mit ihm in Kommunikation zu treten und so die Trennung besser zu verarbeiten, hätte sie vielleicht nicht so drastisch Mitteln gegriffen.
Ich sehe, ich habe die perfekte Person ausgewählt, weil das stimmt natürlich. Auf das Ghosting hätte ich noch gar nicht gedacht, aber ja, tatsächlich geht es da auch eigentlich ums Ghosten.
Und ich glaube, es ist damals sogar noch schlimmer zum Teil gewesen, weil man einfach in Trennung ist, erlebt man ein Ohnmachtsgefühl und versucht, ihr Kontrolle wieder zurückzubekommen. Und das kann ganz künstlich geschehen, indem man zum Beispiel Instagram-Profile stalkt. Und ich finde, vielleicht ist es dann vielleicht keine richtige Kontrolle, aber du weißt, okay, der Mensch existiert noch oder den gibt es da draußen. Und man kann noch irgendwie schauen, so was tut sich bei dem im Leben. Damals, ich stelle mir das richtig schwierig vor, wenn du schwanger bist und dann da sitzt, nicht weißt, wo der ist, was der macht und ob du den jemals wiedersehen wirst in deinem Leben und dann auch nicht diese Verfügbarkeit der Erreichbarkeit, finde ich schwierig. Also ich stelle es mir schlimmer vor als heutzutage fast.
Verschwinden konnte man damals. Und eben, du hast kein Handy gehabt, du hattest diese eine Telefonnummer von dem Haus und wenn der nicht mehr da war, war er nicht mehr da.
Ich denke gerade darüber nach, was schlimmer ist. Ich bin auch übrigens auch schon geghostet worden. Das heißt, ich war auch schon mal in der Situation, dass ich halt dann die ganze Zeit auf dem Instagram-Profil von ihr war und immer geschaut habe, was macht sie und bla bla. Also alles super giftig und super toxisch. Die Möglichkeit hast du halt früher nicht gehabt. Das heißt, ich weiß nicht, ist jetzt nur ein Gedanke, was ist geschissener? Das klingt nicht so hart, aber so pflastermäßig weg und aus. Du bleibst ja trotzdem mit deiner Trauer und mit deinen Gedanken da, absolut. Aber heute hast du halt einfach auch so viele technische Möglichkeiten, um in diesem Zustand irgendwie gefühlt künstlich verharren zu bleiben.
Du meinst, ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken
mit Ende? Das weiß ich nicht. Das ist jetzt nur herumüberlegt. Ich habe keine Ahnung. Es ist beides scheiße, definitiv.
Psychologisch ist es besser, wenn man nicht stalkt. Also es ist nämlich so, dass wenn du auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer du den Partner siehst und dann zum Beispiel Storys siehst, ist es so, als ob du ihn im realen Leben wiedersehen würdest. Und das heißt, wir kommen ja über den Menschen dann nicht hinweg. Ich glaube aber in der Konstellation mit vielleicht auch der Erreichbarkeit wegen dem Kind und ich meine, ich weiß ja nicht, wie das damals geklärt war, auch mit Alimenten etc., aber vielleicht auch da diese finanzielle Sorge und dass sie da gar keine Handhabe hat, diesen Menschen irgendwie zu wissen, wo der vielleicht ist, was der macht, dass sie vielleicht da, das finde ich zum Beispiel ist vielleicht heutzutage besser. Ich persönlich rate aber jeden, der in Trennung ist, sich nicht dem Instagram-Profil der Ex oder dem DSX zu widmen. Ja.
Ja, das macht total Sinn. Ich glaube, das ist sicher ein guter Rat und danke. Da bin ich voll bei dir. Und ich muss sagen, ja, das kommt in der Geschichte tatsächlich nicht raus, wie das mit den Alimenten und diese ganze Drumherum war. Aber offensichtlich hatte sie ja Kontakt zur Mutter, zumindest die Telefonnummer, weil da konnte sie ja dann anrufen. Aber stimmt, es wird halt ziemlich ausgeklammert, wie das abgelaufen ist, dieser ganze Part. Ein anderer Part in der Geschichte ist aber auch dieser Sieben-Knoten-Liebeszauber. Und den gibt es tatsächlich. Also echt? Der kam jetzt nicht im Zeugenbericht im Original vor. Tommy macht schon wieder Anführungszeichen, wenn ich sage, den gibt's. Aber der soll ein besonders wirksamer Liebeszauber sein. Der Ablauf ist im Grunde so, also du brauchst drei Schnüre oder Fäden. Im besten Fall in romantischen Farben, also rosa oder rot. Oder weiß, was übrigens bei allen Zaubern ist, weiß ein Substitut für Farben. Also weiß kann man immer verwenden, wenn man sich mit den anderen Farben nicht helfen kann, kann man weiß immer verwenden. Ein persönlicher Gegenstand der Zielperson, das war in dem Fall das Shirt in unserer Geschichte, kann aber auch ein Haar oder sonstiges sein oder ein Amulett.
Oh mein Gott, mir fällt gerade ein, ich habe schon meinen Liebeszauber gemacht.
Oh, jetzt wird's aber schau, Erinnerung kommt zurück.
Oh Gott, mir ist das gerade eingefallen.
Die Frage ist, ob du ihn jemals gelöst hast oder ob diese arme Seele da draußen gerade immer noch, ja.
Nein, das ist keine arme Seele. Da kann man gerne noch zurückkommen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, mir ist das jetzt gerade gedämmert.
Das kommen wir auf jeden Fall zurück. Ich erkläre noch schnell den Ablauf von dem Zauber und dann möchte ich das unbedingt wissen. Also die Materialien haben wir geklärt. Wir brauchen drei Schnüre, im besten in romantischen Farben und einen persönlichen Gegenstand der Zielperson. Dann musst du die drei Schnüre binden und beim Binden immer visualisieren, also dass diese Person dich lieben soll, dass das immer wächst und stärker wird und vor allem fühle die Emotionen, die damit verbunden sind. Und ich glaube, das war auch in der Geschichte das, warum er so hardcore war, weil sie so arge Emotionen hatte, während sie das gemacht hat, so ganz starke Verzweiflung und ich glaube, das hat das dann so ins Negative gekarrt sozusagen. Dann den Knoten binden, also binde den ersten Knoten und sage zum Beispiel etwas wie, mit diesem Knoten beginne ich mein Werk. Liebe soll entstehen und gebunden werden. Das kann man auch abändern, aber das ist so ein Satz, den ich gefunden habe. Und dann füge den persönlichen Gegenstand in den Knoten ein und dann wiederhole den Vorgang bis, also jeden Tag, 7 Tage lang, bis 7 Knoten entstanden sind. Und that's it. Jetzt kommt dieser ganz wichtige Abschluss. Wenn du dir sicher bist, dass das so bleiben soll und dass das alles seine Richtigkeit hat, musst du diesen Zopf oder was du da gerade gebunden hast praktisch, diese Knoten verbrennen. Dann ist es besiegelt und auch sehr, sehr schwer wieder zu lösen. Ansonsten bewahre dieses geknotete Teil auf, entweder trägst du es oder du eben hast einen sicheren Ort dafür, dann kannst du nämlich noch, wie in der Geschichte beschrieben, das ist auch ein echter Lösungszauber, mit diesem Messer die Knoten wieder lösen.
Okay. Ich hoffe, es macht jetzt keiner zu Hause nach.
Bitte nicht. So, jetzt einmal zu deiner Geschichte.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe erst, wie du das mit dem persönlichen Gegenstand gesagt hast, ist mir eingefallen, das war damals bei mir auch so. Ich habe vor mehr als 2,5 Jahren eine richtig scheiß Trennung hinter mir, also wurde getrennt, weil ich drauf gekommen bin, dass mein damaliger Freund eine zweite Freundin hatte und sein damaliges anderes Date hat mir das geschrieben, dass er sich mit ihr daten wollte oder treffen wollte. Und sie hat mir das dann geschrieben und daraufhin ist dann rausgekommen, dass der eben eine zweite Freundin hat. Und mein Herz war gebrochen und es war ein bisschen ähnlich wie in der Story. Ich wurde auch geghostet, beziehungsweise ich wurde einfach ignoriert, da das aufzuklären, die Situation. Und ich habe damals in meiner Verzweiflung eine Box gehabt, also diese Box, und da habe ich dieses Liebeszauber. Ja, ich bin ja ein Mensch, ich manifestiere sehr viel. Und ich habe mich immer schon mit so Manifestationen gedacht, so okay, das funktioniert für mich, I try this also. Und habe dieses T-Shirt mit Rosenblüten und Salz und ich weiß nicht was reingelegt und noch so ein Armband, was ich von ihm hatte. Und halt diese, bin so einer Anleitung gefolgt. Und das habe ich dann in meiner Wohnung, ich glaube, es musste Richtung Norden ausgelegt sein. Und im Umzug, ich bin ja dann umgezogen vor über 1,5 Jahren jetzt, habe ich diese Kiste wieder gefunden. Und habe das T-Shirt gefunden und habe mir eigentlich gedacht, so, okay, den Rest haue ich weg, aber das T-Shirt finde ich eigentlich ganz geil. Und das Arge ist, es hat noch nach ihm gerochen und ich musste, das Erste, was ich machen musste, ist es sofort waschen. Und ich habe es dann gewaschen und für mich war mit dem Moment irgendwie, für mich selber, die Verbindung zu den Menschen weg. Und das war ganz, vielleicht ein bisschen mystisch, aber für mich war das irgendwie so der Befreiungsschlag, mich von den Menschen zu lösen. Weil bis dahin habe ich noch gehofft oder mir gewünscht, dass wir zusammenkommen. Und wie, dass ich das geschafft habe, dieses T-Shirt zu waschen und den Geruch sozusagen wegzubekommen, hat mir eigentlich gezeigt, okay, ich gehe weiter.
Ja, aber du beschreibst da ja auch ganz klassisch eigentlich so einen Ablauf von so einem Liebeszauber und wenn man ihn dann löst. Also ich glaube schon, und sie schreibt ja auch, weil du sagst, ob das wirklich stimmt, Tommy, die Geschichte, sie schreibt ja selber auch die Therapie in der Anstalt, kann ja sein, dass es Zufall ist, dass es dann angeschlagen hat. Aber für sie, im zeitlichen Ablauf hat es gepasst, genauso wie du es gewaschen hast, wo du jetzt nicht weißt, ob das was ausgelöst hat oder nur für dich war. Für dich war es real, dass es damit zu Ende ist. Ja. Und ich glaube, das macht ja auch schon viel aus.
Ja, ich glaube, man braucht einfach, ich glaube, in der Verzweiflung klammert man sich so stark an so ganz vielen Dingen und versucht halt einfach diesen Trennungsschmerz irgendwie zu verarbeiten. Und bei mir war es halt irgendwie, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht als großen Liebeszauber bedingsen, aber dass ich allein das aufzuschreiben, warum ich diesen Menschen wieder in meinem Leben haben wollte, war ja auch ein Bewältigungsschritt. Und ich glaube vor allem, wenn so, ich sag halt mal, ungelöste Sachen im Raum stehen, ich glaube, da fällt es so schwer, das einfach stehen zu lassen und weiterzugehen. Ich finde trotzdem, dass zum Beispiel Manifestation extremst hilft bei Trennungen, aber auch um neue Partner zu finden. Also ein bisschen Liebeszauber ist doch nicht schlecht.
So schnell wendet sich das Blatt. Bitte verknotet es aber nicht irgendwelche
Dinge. Nein, nicht verknoten, aber man kann zum Beispiel Liebeszauber dafür, im Sinne Liebeszauber ist übertrieben, aber Manifestationen nutzen, sich einfach selber zu reflektieren, was wünsche ich mir in meinem Leben und das schon so auszusprechen, wie es ist. Zum Beispiel, ich habe das schon immer wieder gemacht, dass ich zum Beispiel meinen Neumond, ich mache ja so Moon Magic Abende mit Yoga, wo ich beim Neumond wirklich mir aufgeschrieben habe, wie soll mein Partner sein in der Gegenwartsform? Mein Partner ist das und das und das, weil damit definiere ich ja, was mir wichtig wäre in einer Beziehung oder was ich in einem Menschen suche. Und ich glaube, sich das einfach mal aufzuschreiben, egal ob man es Manifestation oder Zauber nennt, weil Zauber sind nichts anderes in Wahrheit als Manifestation, hilft uns zu klären und danach zu leben. Also auch unterbewusst. Also ich meine, jeder kennt die Vision Boards und Vision Boards funktionieren ja auch zum Teil, wenn man sich einfach visualisiert, was sind meine Ziele.
Wenn man sie nicht drin verliert.
Ja, ich bin in der Balance, wie alles im voll, Leben.
Absolut. Also ich habe da auch schon mehrmals, ich nenne es jetzt mal einfach Kontakt zu dem Thema Vision Boards gehabt und Manifestationen. Und das ist jetzt einfach nur mein Part, das ich gesagt habe. Ich glaube nämlich auch, dass das auch natürlich eine dunkle Seite genauso hat.
Ja.
Wenn da du so der Klassiker irgendwie so teilweise schon unrealistische beziehungsweise teilweise irrationale Ziele setzt, kann dir das halt auch massiv unter Druck setzen und halt dann echt in eine ganz falsche Richtung gehen. Ganz kurz, ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie so über dieses Thema Trennung nachgedacht und so. Und wie ich damit umgegangen bin, wurscht jetzt, ob es von meiner Seite war oder von ihrer Seite war, dieser Moment, wo du die von Dingen trennst, das finde ich ja total spannend. Und da habe ich irgendwie gefühlt schon alles erlebt, so von sehr schnell bis aber Ewigkeiten noch aufgehoben gehabt. Und da hat es auch irgendwie so jetzt in meinem Fall, ich nenne es jetzt einfach mal Ding geben, das habe ich dreimal umgezogen. Also das ist
krass.
Dreimal bei Umzügen über Jahre hinweg
mitgekommen.
Aber ich glaube, da spielt auch ein bisschen mit rein, dass es ein sehr wertiges Ding war. Du hast von einem Armreif gesprochen, es war ein Schmuckstück. Und das habe ich dann, also ich habe es dann weggeschmissen, aber es war auch, was da glaube ich auch ein bisschen mit reingespielt hat, war, es ist so schwer. Also es ist so, je wertiger das Ding ist, desto schwerer fällt es mir auch. Das spielt, glaube ich, auch mit rein. Oder es ist einfach nur eine Ausrede, dass ich den Menschen hinterherhängen kann.
Also, weil man kann es verkaufen.
Voll. Aber je personalisierter es ja, ist, desto schwieriger ist es natürlich zu verkaufen. Und da ist ja da was sehr Persönliches eingraviert gewesen. Und das hat es nochmal viel schwieriger gemacht.
Ja, das verstehe ich.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, Tom. Ich glaube, vielleicht warst du unterbewusst gar nicht noch bereit, das wirklich so abzuschließen. Hast das immer so mitgetragen, gerade wenn es so personalisiert war. Und dann warst du dazu bereit und ja.
Ja, voll. Und was mir auch noch, bin ich voll bei dir, was mir auch noch einfällt ist, wenn du gerade so gebastelte Dinge zum Beispiel.
Boah.
Urhart, oder?
Ja, obwohl ich da sagen muss, ich hatte einen Ex-Freund, der mir was wirklich Süßes gebastelt hat. Der hat mein eigenes Polly Pocket gebastelt.
Oh, wie cute.
Ist richtig süß gewesen, mit meinem Hund sogar als kleine Figur und so weiter. Und hat sogar so eine kleine Lichtinstallation drin gehabt. Und das Ding ist, mir hat es leid getan, das wegzugeben. Aber ich musste mich davon lösen, weil ich mich von diesen Menschen auch nach einer Zeit einfach komplett lösen wollte und einfach keine Erinnerungen haben wollte. Und ich dann irgendwie... Es hat einen negativen Touch gehabt und ich fand es halt voll schade irgendwo, aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, es hat Erleichterung gebracht und das ist es auch. Aber zum Beispiel die T-Shirts oder auch die Sweater, die ich von meinen Ex-Freunden habe, die habe ich einfach, die trage ich jetzt ganz normal und ich habe ihnen eine neue Wertung gegeben. Das sind halt meine Schlafshirts.
Ja, aber also so geht jeder anders irgendwie mit der Situation um. Ich finde es lustig, weil zum Beispiel T-Shirts oder so, backe die wahrscheinlich gar nicht. Also aufheben und anziehen.
Ich muss ehrlich sagen, dieses eine T-Shirt eben von dem Liebeszauber habe ich gewaschen und danach habe ich es wirklich absichtlich öfter angezogen, damit es halt neue Bedeutung für mich bekommt.
Verstehe. Und
klar, immer wenn ich sehe, denke ich zwar an diesen Menschen, aber das tue ich so oder so an gewissen Sachen. Was mir auch geholfen hat, ist umziehen. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, dass in meiner letzten Wohnung, das war halt meine Wohnung, wo ich halt drei Boyfriends hatte. Und da sind so viele Erinnerungen in den Raum gewesen.
Da wird es wild.
Ja, und das ist einfach für mich so der... Jetzt mit der neuen Wohnung hat das echt so einen frischen Start dann auch gehabt. Also ich verstehe auch voll, wenn man Sachen einfach wirklich komplett radikal weggibt. Für mich ist es auch wichtig, immer so eine Neubesetzung von Dingen.
Ja, und schlussendlich eh am Ende des Tages das, was sich für dich gut anfühlt. Ich glaube, da muss jeder irgendwie... Da muss jeder... Was ist das für ein T-Shirt? Jetzt interessiert es mich. Ist ein Band-Shirt, so ganz klassisch?
Nein, es ist kein Band-Shirt, aber es ist ein rosa T-Shirt. Und ich finde, es gibt wenig rosa T-Shirts, die einen schönen rosa Ton haben, der mir passt. Und ich finde, ich weiß nicht wieso, aber dieses T-Shirt hat für mich irgendwie das Feeling immer von Sommer in Italien gehabt.
Ah, ja, dann verstehe ich es.
Und es hat irgendwie so ein Feeling gehabt und deswegen habe ich es mir behalten. Aber zum Beispiel die Sweater oder so, die ich habe, die sind eher eigentlich... Es sind meine Sportsweater, also das sind nicht die Sachen, die ich jetzt wirklich in meinem Daily Life anziehe, aber es sind so die Sweater, die ich halt nehme, wenn ich verschwitzt bin und trotzdem was drüber ziehe. Ja, okay. Schnell. Also.
Ich glaube, wir müssen einfach arg unterscheiden zwischen verliebt sein und der Zauber, der da entsteht und entlieben und der Zauber, der entsteht und halt so krassem Zeug, wie es du vorgelesen hast, weil das ist schon eine andere Nummer.
Absolut. Und ich glaube, die Leonie hat da wieder ein super Thema angesprochen, was wir oft haben, aufgeladene Orte, so wie ihre Wohnung, die war halt dann mit so Boyfriends und Liebe aufgeladen. Bei uns sind es halt manchmal Morde. In dem Fall ist es aber auch ein aufgeladener Ort in eine andere Richtung. Aber ja,
Räuchern, einfach immer räuchern, meine Lieben.
Genau, das kann man eben.
Jetzt kommt sie ja mit dem Räuchern daher, das gibt's ja nicht.
Und mir ist eingefallen, Thomas, du hast nicht nur Vision Board schon Erfahrung, sondern sogar Ouija Board Erfahrung.
Stimmt, die Folge kenne ich.
Aber wir müssen es nur mal machen. Wir sind seither nie dazugekommen mehr.
Aber ich komme dazu.
Sehr gut. Ja, sehr gut.
Ich habe das ja mal gemacht und dann ist wirklich was passiert.
Ja, wie bei mir. Ja, wir sind ja beide Fische eben. Also ich glaube, wir brauchen ich muss in Thomas' Energie substituieren mit dir.
Na, das ist aber wirklich das Verrückteste gewesen. Wir haben das Teenager gemacht und wir waren halt, ich muss ehrlich sagen, ich war damals noch die Skeptische von der Gruppe, weil ich mir gedacht habe, so, wie soll denn das funktionieren? Und bis heute bin ich mir nicht sicher, ob nicht irgendwer wirklich was gemacht hat. Aber wir haben das mit so dieses Gläserrücken halt eben gemacht. Und auf einmal ist das Fenster zugeschlagen und es war so ein, wie so ein Windsturm in der Wohnung auf einmal. Und es hat urviele Sachen runtergehauen und es war ganz weird. Und ich war, und das kann aber niemand beeinflusst haben, weil wir waren Teenager und keiner hat die Wohnung präpariert. Und das macht mir bis heute Sorgen. Und
war Angst. Alkohol im Spiel?
Nein. Wir waren okay.
Das ist immer die erste Frage, wenn man halt sowas erzählt. Es ist eh komplett verrückt, weil ich glaube, das ist halt die Folge, wo mir dann im Nachgang die meisten Leute irgendwie darauf angeredet haben, ob ich verrückt bin, sowas auszuprobieren. Weil damit spielt man nicht. Wie oft ich das gehört habe, wie aufgeladen dieses verdammte Brett ist, das gibt's ja nicht.
Ja, das hat schon eine gewisse History. Apropos History, jetzt erzähle ich euch ganz kurz und euch da draußen ein bisschen Geschichtliches zum Liebeszauber. Mhm. Also was ist ein Liebeszauber eigentlich per Definition? Es ist eine magische Praxis, die darauf abzielt, romantische Gefühle zu beeinflussen oder zu verstärken. Sie können genützt werden, um die Liebe einer bestimmten Person zu gewinnen, eine verlorene Liebe zurückbringen oder die Treue des Partners oder der Partnerin zu sichern. Und Liebeszauber haben ja wirklich schon eine sehr, sehr lange Tradition und gibt's in jeder Kultur fast und variieren stark in ihren Formen und Ritualen. Aber, und das fand ich auch ganz krass, schriftlich belegt sind sie schon seit der Antike, weil der Lykurg, also das Lykurg, das war 800 vor Christus, gilt als Gesetzgeber von Sparta, und der Solon, das war ein Staatsmann und Lyriker aus Athen, die hatten damals schon solche Liebeszauber verboten. Das berichtet der römische Philosoph Seneca, ein Jahrhundert nach Christus. Und ja, es gab auch dort schon immer Getränke mit pharmakologisch fragwürdiger Wirkung, würde ich jetzt einmal sagen. Und die hatten auch einen eigenen Namen, nämlich, mal Latein jetzt, Beneficium Amatorium, was so viel heißt wie Hexerei oder Schrägstrich Giftmischerei in Liebesdingen.
Und natürlich haben es Männer erfunden. Seglor. Unpackbar, wirklich.
Na, Männer haben es verboten. Also tatsächlich wurde schon immer geschlechterspezifisch der Frau zugeordnet, dass die Frau jemanden ruft. Also das war schon immer so. Die haben es nur verboten, diese Männer.
Sirenen.
Stimmt. Ja, voll.
Aber gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese ganzen, ich bin ja ein Fan von okkulten Sachen und das war ich schon als Kind sehr. Und ich fand diese Liebeszauber aber immer eine Sache, wo ich mir gedacht habe, das habe ich am wenigsten geglaubt. Also so Zauberei, so im Sinne von dem habe ich am wenigsten geglaubt. Was ich schon immer glaube, sind halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, wenn es um Pflanzen geht, da glaube ich einfach dran, dass man sich da was mischen konnte. Aber Liebe ist ein Gefühl. Also, dass man zum Beispiel irgendeine Krankheit heilen kann, wenn du die richtigen Pflanzen damals gehabt hast. Das war irgendwie, das ist im Prinzip ja, wie Medizin funktioniert. Aber so den Liebeszauber, dass man Gefühle, außer es ist halt vielleicht jetzt doch ein Ecstasy, erwecken kannst, die da nicht da sind. Unwahrscheinlich.
Ich muss nur nachdenken drüber. Sag du gerne.
Ich glaube, das ist dieses große Ding eben, warum Liebeszauber so, die haben so eine Komponente, weil eben Liebe ist ja auch immer so, die, wie man oft in Geschichten und überall dargestellt wird, die stärkste Macht oder irgendwie eine sehr eigene Macht und du kannst das nicht künstlich erzeugen. Also ich glaube, dass so in der Zauberei ist ja das auch am heikelsten, so wie Wiederbelebungszauber, weil die kommen ja dann auch als was Negatives zurück, ist es bei Liebeszauber fast äquivalent. Du kriegst ja dann auch nie genau das im Normalfall, was du dir erhoffst. Oder ja,
wie bei unserer Geschichte. Ich meine, im Grunde, sie hat im Prinzip einen Liebeszauber gemacht und sie hat einen Zombie zurückbekommen. Das war ja in Wahrheit nicht mehr der, den sie geliebt hat, sondern irgendwie so ein Wahnsinniger, könnte man sagen. Ich finde es auch immer ganz spannend, wenn man von Liebe redet, ob man Liebe und ob das jetzt so erotische Anziehung, ob man da differenzierte Zauberer auch hat. Also das würde mich jetzt interessieren. Liebeszauber, erotische Zauber. Gibt's?
Es gibt erotische Zauber. Nein, wirklich?
Das
warum
ich auch.
Haben wir darüber noch nie geredet?
Da können wir.
Okay.
Da komme ich wieder vorbei, weil ich habe ein Buch über Sexmagie.
Wirklich?
Mhm. Ich habe das auch mal ausprobiert. Zu Beltane.
Jetzt nimm mir das Mikro weg, ist eh klar. Er war schon mal rum, na dann bitte.
Das wird dann auf jeden Fall die nächste Folge. Ich sehe schon Sexmagie, die nächste Crossover mit Leonie von Couchgeflüster. Auf die freue ich mich jetzt schon die Folge.
Okay, aber. Wirklich mit dem rein sexuellen Akt zu tun.
Ja, weil man sagt, dass der
Orgasmus. Da wird auch der Hund nervös.
Ja, mein Hund bellt gleich. Nein, man sagt ja, dass der Orgasmus die stärkste Energieform ist. Und wenn du da sozusagen einen Zauber, also sozusagen eine Manifestation machst, dass sie stärker ist als alle anderen. Und in diesem Buch, ich habe das damals geschenkt bekommen, geht es ja darum, dass man halt zum Beispiel sich seine eigenen Ziele und Wünsche mit Sex sozusagen auch erreichen kann, im Sinne von, dass man halt das ausnutzt, diese Energieform. Und du kannst im Prinzip bei Selbstbefriedigung sozusagen deine Wünsche und Ziele manifestieren, dass sie sich...
Das nehmen wir mal mit.
Genau, also wir freuen uns auf die Sexmagie-Folge. Mhm. Aber ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, dass auch Liebeszauber in Österreich eine lange Tradition und Geschichte haben und vor allem in den steirischen Sagen.
Okay, mein Freund ist aus Steiermark, jetzt bin ich gespannt.
Wie passend. Also da gibt es eine bekannte Sage, die heißt »Zur Liebe laufen«. Und da wird ein faszinierendes Ritual beschrieben, nämlich das unter Anführungszeichen Hersieden heißt es, ist eine spezifische Form eines Liebeszaubers, den ich bis jetzt nur in unserem Breitengraden gefunden habe. Das geht so, es wird eine bestimmte Pflanze im Wasser gekocht und sobald das Wasser zu sieden beginnt und du hast diese begehrte Person manifestiert, muss die Person anfangen, unaufhaltsam zu dir zu laufen.
Okay.
Also immer wieder zu dir. In der steirischen Sage ist dieses Kraut, was da verwendet wird, wilder Thymian. Mhm. Und die sagen dazu auch Kuttelkraut übrigens. Also falls ihr die mal lest, die Sage, das Kuttelkraut ist gleich wilder Thymian. Mhm. Und hier ein Zitat aus der Sage. So oft sie sich einbildete, dass er zu ihr kommen müsse, überfiel es ihn mit Gewalt. Sobald es, das Wasser, aber zu sieden begann, musste der Mann, ganz gleich wo er gerade war, zu gehen und zu rennen beginnen. Bis er bei ihr war. Am Ende der Sage übrigens kommt der Mann um, weil die Liebestrankköchin ist von Kühen abgelenkt und das Wasser siedet zu viel und er rennt dann so schnell, dass er sich die Füße wundrennt und stürzt und dann daran stirbt, dass sie das nicht beachtet hat, dass es zu stark siedet.
Okay, wow.
Genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Vorher wollte ich nur sagen, aus Authentizität. Wow. Wow. Aus Gründen hätte ich es gerne auf Steirisch von dir gehört, die Sage.
Ich kann dir das Abschlusszitat auf Steirisch machen, weil das habe ich genauso mitgenommen, weil nachdem er eben zu Tode gestürzt und gerannt ist, Zitat, als leicht zu seiner Liebsten zugewalken, muss er immer noch, also auch so zombiehaft muss er dann immer noch zu ihr rennen.
Das ist ziemlich grindig.
Ja, das ist ziemlich grindig. Aber Tommy, ich bin gerade drauf gekommen, dass deine Pflanze von deinem Event
ja
nicht zu meinem Boyfriend geführt haben.
Nein,
vielleicht
wirklich?
Hast du auch einen Liebeszauber gemacht. Hm? Ganz unbewusst.
Ja, urcool.
Ja, ist mir gerade eingefallen wegen dem Pflanzenzitat.
Aber willst du uns erzählen, wie das passiert ist oder hören wir da jetzt auf?
Nein, ich kann es gerne erzählen. Und zwar war es
wie
so,
schön.
Ja, es war ja so, dass wir bei deinem Event ein Goodiebag bekommen haben, was kein Goodiebag war, sondern ein wundersüßes Pflänzchen mit einer kleinen Kiste. Und ich bin danach noch zu Freunden weitergegangen in eine Bar. Und ich wollte eigentlich gar nicht hingehen. Ich habe am Telefon noch gesagt so, hey, ich habe gar keine Lust darauf. Aber ich habe es dem, also meinem besten Freund, versprochen. Ich gehe da jetzt hin, sag hallo, aber ich gehe wieder, ich trinke nicht mal was. Welcher ich schon bei euch auch war und dachte so, ja, vom Event-Hopping, da bin ich ja schon etwas älter jetzt und bin müde.
Ich bin so müde.
Müde ist das Schlagwort des Jahres, glaube ich. Und dann hatte ich diese Pflanze in der Hand und mein jetziger Freund hat mich, ich komme rein und ich sehe ihn. Erstens habe ich dann sofort gesagt, ein großes Bier bitte, also so schnell war es nicht. Aber es war deswegen, weil er hat mir die Pflanze abgenommen und so sind wir jetzt eigentlich dann ins Gespräch gekommen, weil er hat die Pflanze so sich genommen, ich bin woanders gesessen und ich musste ja meine Pflanze auch wiederholen und ich habe das als Anreiz genommen, mich rüberzusetzen und habe dann mit ihm gequatscht.
Das ist sehr schön.
Und die Pflanze wächst und gedeiht seitdem.
Ja. Vielleicht bin ich doch ein Liebeszauberer.
Ja, deswegen.
Irgendwo, ja genau, zu diesem steirischen Ding. Das, was halt irgendwie schon crazy ist, ist dieser Gedanke, dass du halt irgendwie offensichtlich so nicht funktioniert und du dann halt einfach mit dem Gedanken was tust, den Menschen mit einem Zauber zu überzeugen oder zu zwingen. Das ist halt das, was irgendwie so als dunkle Wolke über diesem ganzen Ding drüber hängt.
Aber glaubst du nicht, dass wir das alle irgendwo manipulativ, irgendwo unterbewusst dann trotzdem machen, wenn wir halt in diesen... Ich glaube, jetzt nennt man es halt anders, aber ich glaube, dass da ganz viele Spiele gespielt werden.
Ja, stimmt.
Wenn du das, wie sagt man so schön, das Geschöpf der Begierde nicht bekommst, dass da vielleicht so, jetzt poste ich extra viele Instagram-Stories,
wo ich Hot bin. Ja, du hast völlig recht.
Das ist zwar vielleicht nicht der klassische Liebeszauber, aber es ist definitiv ein, ja, anziehender Zauber.
Ja, hast recht. Wahrscheinlich hat es einfach nur das Instrument verändert.
Ja.
Ganz sicher, und du sprichst auch, ihr beide sprecht da echt viele Sachen an, die mit diesem Thema wirklich einhergehen, weil eben Liebeszauber und Manipulation stehen ganz stark miteinander in Verbindung Und was interessant ist, in New Orleans, wo die Voodoo-Praktik und so weiter ja auch sehr bekannt ist, gerade bei Voodoo-Praktik ist Liebeszauber gang und gäbe. Die machen das mit Puppen und Ritualen im Voodoo. Übrigens bin ich da durch die Internetseiten gegangen, die schauen sehr lustig aus, diese in New Orleans, wo diese ganzen Psychics ihre oder Priester, Voodoo-Priester ihre Liebeszauber anbieten. Aber interessant ist, dass bei Voodoo ganz stark im Zeichen steht, dass beide Seiten dazu eingewilligt haben müssen. Das ist interessant, weil dann, und das soll auch, also in diesen Rezessionen schreiben auch viele, dass das eben funktioniert hat, weil beide eingewilligt haben.
Ich muss sagen, Voodoo ist das Einzige, wo ich mich nicht drüber traue. Also da habe ich meine Bedenken, weil das ist echt etwas, wo ich sage, da spiele ich mich nicht damit, davor habe ich Angst.
Ja, das ist schon, aber ich glaube, das haben wir arg durch irgendwelche Filme geframed.
Ja, ich glaube auch, da waren die 2000er einfach ein bisschen zu Voodoo-lastig.
Aber voll, oder?
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, Voodoo ist echt etwas, was ich gruselig finde. Obwohl ich es mir, ich meine, es ist im Prinzip wie jede andere Sache, man muss ja daran glauben, dass es funktioniert, aber ich glaube, da wäre ich zu alert die ganze Zeit, wenn ich mich damit beschäftigen würde. Aber ich finde, New Orleans klingt so spannend, ich würde ja deswegen mal unbedingt dorthin und wegen dem guten Essen.
Wenn Leonie so Dinge sagt, wie man muss daran glauben, dass es funktioniert, verstehe ich eure Freundschaft.
Ja, wir sind halt in gewisser Hinsicht sehr gleich. Aber ja, stimmt. Voodoo ist übrigens auch ein Thema, was bei uns noch kommen wird und was echt ein sehr spannendes Thema ist. Und nur nochmal, also natürlich gibt es auch Liebeszauber im Voodoo, wo nicht beide Seiten eingewilligt haben, ganz klar. Ich habe nur vieles gefunden, dass diese Voodoo-Priester, was ich eigentlich sozusagen ethisch recht angenehm, unerwartet angenehm fand, dass sie schon schreiben, es wäre natürlich gut, wenn da beide Seiten dazu einwilligen. Ja, so viel dazu.
Würdet ihr das machen? Also wir sind ja alle in einer Beziehung. Würdet ihr mit eurem jetzigen Partner, Partnerin sagen, okay, mache ich?
Warte mal. Warum mache ich das? Also was ist da?
Vielleicht wie die Ehe, an der ewige Pakt.
Ah, okay. Also sie gegenseitig verschreiben für die Ewigkeit.
Aber halt
also
statt einem Voodoo-Zauber.
Verstehe. Also, ja, also statt so einem komischen Konstrukt wie der Ehe einfach mal einen Voodoo-Zauber.
An beides muss man glauben.
Das ist eine harte Nummer. Also abgesehen davon, dass ich eh nicht dran glaube.
Aber warum dann so Bedenken?
Gebiete! Warum ist sie hier?
Ich kann noch einiges lernen hier.
Ja, so aus dem Bauch heraus finde ich es komisch irgendwie. Boah, lass mich kurz. Sag du einmal und ich überlege mal.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich habe, glaube ich, bei Voodoo habe ich wirklich ein bisschen Angst.
Ja, es ist halt so, also wenn ich dran glaube, dann glaube ich ja wirklich an die Ewigkeit. Und ich finde alles, was mit Ewigkeit zu tun hat, super gruselig.
Ich auch. Also ich glaube, so, beziehungsvermeidende Personen.
Ja. Nein, aber so Ewigkeit ist so einfach so, es ist halt echt ewig. Also bei so Gedankenexperimenten, wenn jetzt irgendwie so dass das gute Fee oder so auf dich zukommt, du darfst dir was wünschen, dann wäre ewiges Leben das Letzte. Das klingt für mich nur noch absurder Bestrafung.
Ja, ich finde, mein Problem ein bisschen mit dem Zauber ist, du weißt das für dich selber nicht, wie du in 10, 20 Jahren oder 5 Jahren bist und ob du dich nicht loslösen willst. Und ich hätte dann vielleicht trotzdem immer im Hinterkopf, dass ich nie wirklich loslassen kann durch diesen Zauber. Ich meine, Ehe in unserem modernen Verständnis kann man sich scheiden lassen. Aber ja, ich finde diese Paktsachen auch schwierig. Deswegen finde ich ja zum Beispiel, es gibt ja bei den Kelten und Germanen, die haben ja die Ehe nur für ein Jahr, sagt man, gehabt. Immer zu Beltane hat man sich neu entschieden für seinen Partner, Partnerin und ist dann einen weiteren Lebenszyklus gegangen. Und da wurde in Zyklen gesprochen und das spricht mich persönlich viel mehr an als die Ewigkeit.
Danke dafür, Leonie. Das ist ein schöner Input und das finde ich ein schöner Gedanke auch. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Vor allem einerseits wegen dem, was ihr beide gesagt habt oder vor allem Leonie, dem, dass ich dann eben so gebunden irgendwie auch bin. Und ich glaube, weil ich dann nie wissen würde, sind das jetzt meine Gefühle oder ist das der Zauber? Und ich glaube, das ist auch so ein Riesenthema, was über dieses ganze Liebeszauber schwebt. Wann ist es Manipulation und ist es überhaupt Liebe, dann, wenn du sowas angewandt hast?
Und ich glaube, es ist für einen Beziehungsalltag super schädlich, weil du gibst überhaupt keine Mühe mehr. Es ist eh fix.
Oh Gott. True, an das habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Stimmt, das ist auch ein Punkt. Aber es ist einfach super spannend und richtig interessant, wie oft das vorkommt, eben im Alltag oder auch in der Jugend, Liebeszauber irgendwie. Man kommt irgendwie früher oder später mal, kreuzt das deinen Weg im Normalfall. Oder das Lied Love Potion Number 9. Mhm. Es gibt, also das wird auch oft thematisiert. Übrigens bei dem Hersieden, bei diesem steirischen, bei der steirischen Sage habe ich sofort an Practical Magic denken müssen, an den Film aus 1998 mit der Nicole Kidman und der Sandra Bullock.
Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Meiner auch. Ja. Musst du anschauen, Tommy.
Ja.
Und da gibt es eine Szene, da tun die Hexentanten eine ihrer Nichten verhexen und einen potenziellen Verehrer aus dem Dorf und die rennen dann aufeinander zu und das hat mich so an das Hersieden erinnert irgendwie. Damals fand ich es romantisch, jetzt mit dieser Geschichte finde ich es eher fragwürdig.
Ich kenne den Film und der ist richtig, richtig cool. Ist es nicht auch so, dass der dann einer von den Toten auch aufersteht? Ja genau, das war ja das, dass es ja auch im problematischen Sinne ist, dass du nie wieder loslassen kannst. Und ich finde, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist auch zu lernen, Dinge loszulassen, vor allem wenn es um die Liebe geht, wenn die nicht klappt. Dass man nach vorne blickt und weitergeht.
Ein wunderschönes Schlusswort gewesen.
Genau, das wollte ich auch sagen. Ich wollte auch sagen, das war jetzt ein wirklich schönes Schlusswort zu dieser Folge. Und ich hoffe, euch da draußen hat unser Special gefallen. Leonie, danke, dass du da warst. Du hast super Inputs gehabt. Thomas, wie immer, es war herrlich, deinen Gedankengängen zu folgen. Das macht mir immer besonders Spaß und ich habe heute auch viel über Argumentation gelernt, glaube ich.
Also, danke für nix, Leonie.
Ich war sehr gerne Gast in diesem Special und ich freue mich auf die zukünftigen Folgen, weil dann jetzt mit der Argumentation vielleicht noch ein bisschen anders wird für dir.
Sehr gut, jetzt übergebe ich noch an Thomas und danke, ihr Lieben.
Also danke nochmal von meiner Seite, Leonie. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast und da warst. Sebi, wieder mal vielen, vielen Dank für die wunderbar recherchierte Geschichte. Und ihr da draußen, lasst die Finger von Liebeszaubern. Verliebt euch einfach so, genießt die Sonne, genießt den Sommer und dickes Bussi.
Und ich sage auch Bussi Baba.
Und Leonie, dir gebührt heute die Ehre, die Chakrakerze auszublasen.